Hast du auch schon mal mit einem Stift über so einer völlig leeren Glückwunschkarte geschwebt und warst einfach komplett blockiert?
Oh ja, das kenne ich echt nur zu gut.
Also du sitzt da, starrst auf dieses teure, dicke Papier. Vielleicht steht vorne sogar schon dieses gedruckte Alles Gute drauf.
Genau. Und drinnen herrscht dann die pure Leere.
Ja, absolut. Pure, gähnende Leere. Und diese Erwartungshaltung, die erdrückt dich dann förmlich. Du willst ja irgendwie was Bedeutungsvolles schreiben.
Mhm.
Etwas, das dem Menschen auf der anderen Seite zeigt, wie viel er dir eigentlich bedeutet. Aber alles, was dir in dem Moment einfällt, ist halt herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, bleib wie du bist.
Der absolute Klassiker.
Richtig. Und während du das so schreibst, weißt du schon, das ist einfach unfassbar platt.
Ja.
Das wird diesem echten, runden Geburtstag oder dieser Lebenswende überhaupt nicht gerecht.
Dieser Moment der völlig totalen Sprachlosigkeit vor einem weißen Blatt Papier ist psychologisch gesehen extrem interessant.
Echt? Inwiefern?
Naja, was wir da spüren, ist quasi diese brutale Diskrepanz zwischen der Tiefe unserer eigenen Emotionen und der Begrenztheit unseres alltäglichen Wortschatzes.
Okay, ja, das macht Sinn.
Wir spüren halt intuitiv, dass unsere Alltagssprache, die wir für den Einkaufszettel oder das schnelle Meeting im Büro nutzen, der Tragweite dieses einen speziellen Moments einfach nicht gewachsen ist.
Und genau an diesem Schmerzpunkt der Sprachlosigkeit setzt unsere heutige Entdeckungsreise an. Wir stürzen uns nämlich heute in ein wirklich faszinierendes PDF-Dokument mit dem Titel Zintnen.pdf.
Ein sehr spannendes Dokument.
Absolut. Darin finden wir Auszüge, Bilder und Texte einer Website namens Verschmiede. Dahinter steht ein Autor namens Horst Winkler.
Genau, Horst Winkler.
Und dieser Mann, der hat etwas Unglaubliches getan. Er hat einen Fundus von über 4.444 Gedichten und Versen erschaffen. Und zwar für quasi jede erdenkliche menschliche Lebenslage.
Wahnsinn, oder? Über 4.000.
Ja, und er betont dabei massiv ein ganz bestimmtes Detail. Er sagt, nichts davon stammt von einer künstlichen Intelligenz. Er arbeitete ausschließlich mit PI.
Persönliche Intelligenz, das ist ein brillanter Gegenentwurf zum aktuellen Zeitgeist, muss man sagen.
Finde ich auch.
Während alle Welt gerade darüber diskutiert, wie Algorithmen unsere Texte generieren, stellt sich da jemand hin und macht menschliche Lebenserfahrung und kognitive Handwerksarbeit zu seinem Markenkern.
Das ist eigentlich der perfekte Einstieg, um sich mal anzusehen, für welche Anlässe diese persönliche Intelligenz eigentlich bemüht wird. Wenn man durch diese Quellen blättert, liest sich das wie eine hochdetaillierte Landkarte des menschlichen Lebens.
Das stimmt. Es deckt fast alles ab.
Ja, natürlich sind Geburtstage so der häufigste Anlass, das kennen wir ja alle. Aber es geht halt nahtlos weiter.
Taufen zum Beispiel.
Genau, Taufen, der erste Schultag, das Abitur, Jugendweihe, Firmung. Und dann natürlich Hochzeiten, goldene Hochzeiten, Einweihungen von Häusern.
Bis hin zu ganz schweren Momenten wie Trauerfällen.
Richtig. Und es gibt da sogar eine Rubrik für die Partnersuche. Es gibt dort wirklich Verse, die Menschen nutzen, um sich überhaupt erst kennenzulernen.
Was uns ja ganz klar zeigt, dass der Bedarf nach so einer formulierten Tiefe eben nicht nur bei formellen Festen besteht.
Sondern?
Es sind die Schwellenmomente des Lebens, also diese Momente des Übergangs, bei denen wir eine Brücke zwischen dem alten und dem neuen Zustand schlagen müssen.
Mhm.
Und interessanterweise ist genau das oft mit einer massiven inneren Überforderung verbunden.
Weißt du, Winkler fasst genau dieses Dilemma in einem Leitspruch seiner Verschmiede zusammen. Er schreibt nämlich, Alltagsworte reichen nicht, manchmal braucht es ein Gedicht.
Ein sehr treffender Satz.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wenn ich jetzt vor der Hochzeit meiner Tochter stehe und tief bewegt bin.
Ein hochemotionaler Moment.
Absolut. Und dann gehe ich aber ins Internet und kopiere mir den Text eines völlig Fremden für meine Rede. Ist das nicht das absolute Gegenteil von persönlich?
Das könnte man im ersten Moment so sehen, ja.
Ist das nicht eigentlich eine Art emotionales Outsourcing, weil ich schlichtweg zu faul bin, meine eigenen Gefühle zu Papier zu bringen?
Das Faszinierende hierbei ist, das ist zwar ein sehr naheliegender Vorwurf, aber die psychologische Realität sieht meistens komplett anders aus.
Okay.
Es geht hier fast nie um Faulheit. Überleg mal, was in einem Vater bei der Hochzeit seiner Tochter vorgeht.
Ja, das ist bestimmt ein Gefühlschaos.
Genau. Da ist unglaubliche Freude, da ist Wehmut, vielleicht Nostalgie, auch die Angst vor dem Loslassen, riesiger Stolz. Das ist ein gigantischer, chaotischer Sturm an Emotionen.
Und das alles gleichzeitig.
Richtig. Wenn wir jetzt versuchen, diesen Sturm in unsere ganz normalen, unstrukturierten Sätze zu pressen, verheddern wir uns extrem schnell.
Wir fangen an zu stammeln.
Wir stottern, wir schweifen völlig ab oder wir flüchten uns in so ganz peinliche Floskeln, einfach weil wir den Druck nicht aushalten.
Also wir haben die Gefühle, aber uns fehlt quasi das Werkzeug, um sie zu transportieren.
Völlig richtig. Und genau hier kommt das Gedicht ins Spiel.
Ah, okay.
Ein Gedicht mit einem festen Rhythmus und einem sauberen Reim funktioniert wie ein Container.
Ein Container? Das ist ein starkes Bild.
Ja, es nimmt dieses wuchernde, formlose Chaos unserer Emotionen und gießt es in eine ganz verlässliche, berechenbare Struktur. Der Rhythmus beruhigt unser Gehirn.
Und der Reim?
Der Reim signalisiert Abgeschlossenheit. Wir lagern unsere Gefühle also nicht an Herrn Winkler aus.
Sondern?
Sondern wir leihen uns sein handwerkliches Gefäß, um unseren eigenen, echten Emotionen überhaupt erst eine verständliche Form geben können.
Wahnsinn.
Winkler nennt das in der Quelle selbst sehr passend einen Gute-Laune-Keim, der durch den runden Reim entsteht. Die Struktur schafft einfach Klarheit.
Das verändert die Perspektive natürlich enorm. Also wir leihen uns das Gefäß.
Genau.
Wenn aber das Gefäß, also die Form des Textes, der eigentliche Träger für diese ganzen schweren Emotionen ist, dann muss dieses Gefäß ja extrem stabil sein.
Es muss perfekt gebaut sein.
Richtig, es darf absolut keine Risse haben. Und das führt uns zu einem zentralen Konflikt in der Quelle, nämlich dem handwerklichen Prozess. Winkler nennt seine Seite ja nicht umsonst Versschmiede.
Ein sehr physisches, kraftvolles Bild.
Ja. Absolut.
Schmieden bedeutet Hitze, Schweiß, rohe Gewalt, aber eben auch extreme Präzision, bis der Stahl die exakt richtige Form hat.
Mhm.
Es ist ein ganz bewusster Gegenentwurf zum mühelosen Tippen auf einer Computertastatur.
Und die größte Herausforderung bei dieser Schreibschmiedearbeit ist laut der Quelle interessanterweise nicht unbedingt das Finden von so einem Reim.
Nein.
Nein, viel schwieriger ist das sogenannte Versmaß, also der Rhythmus.
Ah ja. Das Metrum.
Genau. Winkler gibt den Nutzern da den didaktischen Rat, ein Gedicht immer laut und sehr stark betont vorzulesen.
Sehr wichtig.
Er dichtet dazu sogar selbst. Das Versmaß hat so seine Tücken. Den meisten will es nicht recht glücken, die Problematik zu erkennen. Ich möchte da kein Beispiel nennen.
Das laute Vorlesen ist da wirklich der ultimative Härtetest für jeden Text.
Warum? Genau.
Das Metrum. Also dieser stetige Wechsel aus betonten und unbetonten Silben, das ist das unsichtbare architektonische Skelett des Gedichts.
Hier wird's jetzt wirklich spannend. Lass uns das mal irgendwie verbildlichen.
Gerne.
Wenn ich an ein Gedicht mit einem richtig schlechten Versmaß denke, habe ich immer das Bild von einem sündhaft teuren Luxusauto im Kopf,
okay,
das dummerweise einen komplett platten Reifen hat.
Ah, ich verstehe. Also der Lack glänzt. Die Sitze sind aus feinstem Leder. Das wären in diesem Fall dann die wunderschönen, tiefgründigen Vokabeln, die da jemand ausgewählt hat.
Exakt. Optisch macht das Ding richtig was her. Aber in dem Moment, wo du den Motor startest und losfährst,
ja.
Also in dem Moment, wo du anfängst, das Gedicht auf der Party vor der ganzen Familie vorzulesen, ruckelt und holpert es erbärmlich vor sich hin.
Das ist grausam.
Du schlägst quasi förmlich mit der nackten Felge auf den Asphalt. Und völlig egal, wie schön die Worte auch gemeint waren, am Ende sind alle Gäste im Raum einfach nur noch unangenehm berührt.
Das passiert, weil unser Gehirn extrem empfindlich auf solche rhythmischen Brüche reagiert.
Wirklich?
Ja, auch wenn der Zuhörer im Raum absolut keine literaturwissenschaftliche Ahnung von Trochäen, Jamben oder Daktylen hat, er spürt diese kognitive Dissonanz sofort.
Krass.
Der Körper erwartet einfach einen bestimmten Takt. Und wenn der dann ausbleibt, entsteht ein richtig physisches Unbehagen.
Wie als würde man beim Treppensteigen eine Stufe übersehen.
Perfekter Vergleich. Das Gefäß, von dem wir vorhin sprachen, bricht in diesem Moment einfach auseinander. Und der ganze emotionale Inhalt ergießt sich total ungeschickt über den Boden.
Oh, wow.
Die harte, oft stundenlange Arbeit an genau diesem fehlerfreien Versmaß ist Winklers eigentliches Alleinstellungsmerkmal.
Aber genau diese harte Arbeit, die führt auch zu einer massiven Frustration, die in der Quelle mehr als deutlich wird.
Das kann ich mir vorstellen.
Wir leben ja heute in einer digitalen Copy-Paste-Kultur. Und Winkler widmet diesem Problem einen eigenen, sehr direkten Vers auf seiner Seite.
Was schreibt er da?
Er schreibt, leicht ist da ein Text kopiert, kaum jemanden interessiert, dass der nicht vom Himmel fiel, sondern Arbeit war im Spiel, Dank in irgendeiner Art man sich meistens da erspart.
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Da steckt ein echter Schmerz über die Entwertung von kreativer Arbeit drin.
Absolut.
Das ist eigentlich das fundamentale Drama des digitalen Zeitalters. Sobald ein Werk auf einem Bildschirm erscheint, verliert es seine physische Schwere.
Wie meinst du das genau?
Ein Gedicht ist auf einer Webseite ja letztlich nur eine Anordnung von leuchtenden Pixeln. Es wiegt buchstäblich nichts.
Stimmt.
Und weil es sich in Millisekunden markieren und in eine WhatsApp-Gruppe kopieren lässt, entsteht beim Konsumenten diese fatale Illusion, dass auch die Erstellung des Textes mühelos war.
Ah, aus der leichten Konsumierbarkeit schließen wir auf eine leichte Produktion.
Genau das. Wir sehen das fertige, polierte Produkt, aber wir blenden die ganzen verworfenen Entwürfe, das stundenlange Zählen von Silben und dieses zähe Ringen um das perfekte Synonym komplett aus.
Wir konsumieren also quasi komprimierte Lebenszeit, ohne es überhaupt zu merken.
Ganz genau. Winkler fordert durch diesen Vers, den du zitiert hast, ja nicht mal eine Bezahlung im klassischen Sinne ein.
Nein.
Nein, sondern etwas viel Grundlegenderes. Kognitiven Respekt.
Kognitiver Respekt, das ist ein toller Begriff.
Einfach das kurze Innehalten des Nutzers, um die menschliche Mühe hinter dem Produkt anzuerkennen. Das reicht oft schon.
Und interessanterweise gibt es eine riesige Gruppe von Menschen, die genau das tun. Wenn wir uns mal die Resonanz in der Quelle ansehen, dann sehen wir, dass sich dieses sture Festhalten am Handwerk voll auszahlt.
Da gibt es Feedback.
Jede Menge. Aber bevor wir zu den Reaktionen kommen, müssen wir uns kurz klar machen, über welche Dimensionen wir hier eigentlich sprechen.
Die schiere Menge an Texten.
Ja. Die Verschmiede ist mittlerweile ein ganzes Ökosystem. Da gibt es Buchpublikationen wie 1121 beliebte Gedichte oder 999 neue Gedichte.
Das ist eine Menge Holz.
Und mein persönlicher Favorit vom Cover her ist ein Band namens Grübelfrüchte. Das sind 333 kleine Weisheiten.
Grübelfrüchte, toller Titel.
Und auf dem Cover ist ein riesiges, leuchtend blaues Gewürn abgebildet. Das schreit förmlich nach dieser persönlichen Intelligenz, über die wir sprachen.
Herrlich.
Er schreibt da Limericks, Schüttelreime, Aphorismen, alles Mögliche.
Das ist wirklich eine enorme Bandbreite. Aber wie reagieren jetzt die Menschen, die diese Texte für ihre wichtigsten Lebensmomente nutzen?
Das ist der spannendste Teil, finde ich. Das Gästebuch strotzt wirklich vor tiefer Erleichterung.
Wirklich Erleichterung?
Ja, da ist zum Beispiel eine Nutzerin mit den Initialen U.M., die sich selbst so augenzwinkernd als Schwäbin outet.
Okay.
Sie schreibt, ich möchte mich hier mal ganz, ganz arg bedanken, egal wo ich auch immer für Anlässe suche, deine Seite ist einfach die beste.
Das klingt sehr authentisch und herzlich.
Ja, total. Aber es geht weit über reines Lob hinaus. Eine andere Nutzerin, U.E., die lobt explizit genau das, worüber wir gerade so intensiv sprachen, das Handwerk.
Spannend.
Sie schreibt, dass im Gegensatz zu vielen anderen Seiten im Netz der Rhythmus hier immer stimmt und die Reime, ich zitiere, nicht an den Haaren herbeigezogen wirken.
Die Nutzer haben also ein ganz feines Gespür für die Qualität dieses Containers, auch wenn sie die Worte vielleicht nicht selbst schmieden könnten.
Richtig. Und die emotionale Fallhöhe bei den Einsätzen dieser Texte ist enorm.
Da geht es um viel.
Da wird zum Beispiel von einer individuellen Hochzeitsrede eines Vaters berichtet, der sich selbst als sehr nah am Wasser gebaut beschreibt.
Oh, ist immer schwierig.
Ja, er brauchte den Text als absolute Stütze, um während der Rede nicht komplett in Tränen auszubrechen.
Da haben wir wieder den Container, der ihn festhält.
Genau. Andere nutzen die Verse für würdevolle Verabschiedungen von Kollegen, bei denen exakt der richtige Ton getroffen werden muss. Oder für Reden zum 80. Geburtstag.
Hast du da mal ein Beispiel?
Ja, um das mal greifbar zu machen, warum diese Texte so gut funktionieren, habe ich zwei konkrete Beispiele aus der Quelle herausgesucht.
Da bin ich sehr gespannt.
Für jemanden, der vielleicht nicht so gerne älter wird und extrem mit seinem runden Geburtstag hadert, gibt es da diesen Spruch, andere werden älter, aber ich habe einen neuen Level geschafft. Ich finde, das sollten wir feiern. Macht ihr mit?
Oh, das ist ein wunderbarer rhetorischer Kniff.
Findest du?
Ja, absolut. Es nimmt sofort die Schwere aus dem Älterwerden und bedient sich so ein bisschen der Sprache von Videospielen, um den Alterungsprozess von einem reinen Verfall in einen Aufstieg, also ein Erreichen eines Ziels, komplett umzudeuten.
Ja, das nimmt einfach sofort die Anspannung aus dem ganzen Raum.
Ein toller Eisbrecher.
Ein anderes Beispiel aus der Quelle ist viel leiser, aber unglaublich bildgewaltig.
Okay.
Es lautet: Die größte Last auf deinen Schultern soll eine Schneeflocke sein.
Wow.
Ja, als ich das gelesen habe, musste ich wirklich kurz innehalten.
Das ist ein hervorragendes Beispiel für die Macht eines richtig guten sprachlichen Bildes.
Wie genau funktioniert das psychologisch?
Wenn wir jemandem einfach sagen, ich wünsche dir, dass du in Zukunft keine Sorgen mehr hast, dann ist das extrem abstrakt.
Ja, das sagt man halt so.
Genau. Der Verstand versteht das zwar, aber es löst emotional gar nichts aus. Aber das Bild der Schultern, die wirklich physisch eine Last tragen, das ist greifbar.
Weil man das spürt.
Wir alle kennen Verspannungen im Nacken, wir kennen dieses drückende Gefühl, erdrückt zu werden von Verantwortung. Und der maximale Kontrast dazu ist das Gewicht einer einzigen Schneeflocke.
Das ist so gut wie gar nichts.
Richtig. Es ist nicht nur extrem leicht, es impliziert auch etwas Vergängliches, Kühles, Sanftes, das auf der Haut sofort schmilzt. Es ist wirklich ein Meisterwerk der Metaphorik, das beim Zuhörer sofort ein Gefühl der Erleichterung auslöst.
Also, was bedeutet das alles für uns? Wenn wir all das zusammennehmen, die über 4444 Verse, das mühsame Zurechtklopfen des Versmaßes, diese hochemotionalen Rückmeldungen der Nutzer, was machen wir jetzt mit diesen ganzen Erkenntnissen?
Tja.
Es scheint hier um viel mehr zu gehen als nur um irgendwelche praktischen Textvorlagen für Grußkarten, oder?
Wenn wir das in den größeren Kontext einordnen, geht es hier im Kern um sozialen Klebstoff.
Sozialer Klebstoff?
Ja. Wir leben in einer Gesellschaft, die extrem stark auf Individualismus und rationale Effizienz getrimmt ist.
Das stimmt.
Offene Zuneigung, verletzliche Dankbarkeit oder tiefes Mitgefühl so ganz direkt und unverstellt auszudrücken, das kostet uns im Alltag extreme Überwindung.
Wir haben halt panische Angst, kitschig zu wirken, ne?
Genau. Oder uns lächerlich zu machen. Und ein fremdes, perfekt geformtes Gedicht wirkt hier als sicherer sozialer Katalysator. Ein kurzes Zitat noch aus der Quelle.
Gerne.
Da heißt es: Hast du einen schlechten Tag, bleib dir nah, nur wer dich mag.
Das ist so simpel, dass es fast schon wieder trivial wirkt.
Aber genau diese entwaffnende Einfachheit ist hier der Schlüssel. Es transportiert eine ziemlich tiefe Wahrheit über echte Loyalität, ohne dabei irgendwie pathetisch oder übertrieben zu sein.
Mhm.
Es erlaubt dem Absender, Nähe herzustellen und vor allem dem Empfänger, diese Nähe auch anzunehmen, ohne dass es für eine der beiden Seiten unangenehm wird. Diese Verse bauen intime zwischenmenschliche Brücken über den tiefen Graben unserer eigenen Sprachlosigkeit.
Was für ein fantastisches Fazit für diese heutige Quellenanalyse. Wir haben heute wirklich gesehen, wie viel unsichtbare Kraft in den richtigen Worten steckt.
Absolut.
Wir haben gelernt, dass so ein runder Reim kein Kinderspiel ist, sondern ein dringend benötigter Container für unsere chaotischen emotionalen Stürme.
Der gute Laune-Keim sozusagen.
Genau. Wenn du, lieber Hörer, also das nächste Mal vor einer völlig leeren Karte sitzt, an einer Hochzeitsrede feilst oder einfach nur jemanden zeigen willst, dass er dir wichtig ist, denk an das Versmaß.
Ganz wichtig.
Erinnere dich an das Luxusauto mit dem Plattenreifen. Verstehe, dass Worte, die fließen, immer harte Arbeit bedeuten. Sie erfordern eben diese spezielle persönliche Intelligenz.
Ja.
Und wenn du dich künftig im Netz bei solchen Texten bedienst, nimm dir diese eine kleine Sekunde Zeit, um das unsichtbare Handwerk dahinter wertzuschätzen. Da hat nämlich jemand Zeit seines eigenen Lebens geopfert, damit dir im entscheidenden Moment nicht die Worte fehlen.
Ich möchte diese Gedanken zum Schluss noch um eine kleine Provokation erweitern.
Oh, sehr gerne.
Eine Frage, die du als Hörer in den nächsten Tagen vielleicht mal für dich selbst bewegen kannst. Wir haben heute sehr den Wert der persönlichen Intelligenz gegenüber der schnellen digitalen Kopie betont.
Ja.
Wenn wir nun aber in eine Zukunft blicken, in der künstliche Intelligenz in der Lage sein wird, in echten Millisekunden ein hundertprozentig maßgeschneidertes Gedicht mit absolut makellosem Rhythmus und fehlerfreiem Reim für jeden noch so nischigen Anlass zu generieren, was passiert dann mit dem Wert der Worte?
Das ist eine beängstigende Vorstellung.
Wenn diese literarische Perfektion völlig mühelos und unendlich verfügbar wird, werden dann vielleicht die handgeschmiedeten Gedichte, bei denen ein Mensch noch gestrauchelt ist, korrigiert hat und um eine Lösung ringen musste, zum ultimativen Luxus? Wird in einer Welt, in der alles sofort perfekt aus der Maschine fällt, am Ende vielleicht genau jene menschliche Mühe, die wir in einen Text investieren, das eigentliche, unbezahlbare Geschenk sein?
Die Mühe selbst wird zum Geschenk, weil sie einfach nicht mehr selbstverständlich ist. Das ist ein Gedanke, der, glaube ich, noch lange nachhallen wird.
Das hoffe ich.
Nimm das für dich mit, wenn du das nächste Mal mit dem Stift über dem dicken Papier schwebst. Vielen Dank, dass du uns auf dieser Entdeckungsreise in die Tiefen des Handwerks und der Sprache begleitet hast. Wir lesen uns zwischen den Zeilen. Bis zum nächsten Mal.